Herzlich willkommen zu Popkultur auf der Couch. Ich bin Tine.
Und ich bin Bea.
Und heute sprechen wir, also soweit bin ich informiert, nicht über die Harry Potter Buchreihe. Das heißt, heute ist es nicht das Programm Potter auf der Couch, weil wir hatten mal Lust auf ein bisschen Variation. Aber ansonsten bin ich absolut unwissend und bin gespannt, was Bea mir heute so erzählen wird und worüber wir uns unterhalten.
Genau, ich freue mich sehr. Sonderfolge heute. Und zwar auch, weil verschiedene Menschen, die den Podcast hören, sich sowas mal gewünscht haben, verschiedene Themen eingebracht haben.
Ja, und da merkt ihr ja mal, dass das durchaus auch einen Effekt hat, uns da eure Ideen, eure Wünsche mitzuteilen. Also gerne schreiben bei Instagram oder kommentieren gerne. Bei Spotify ist das möglich, soweit ich das weiß. Und auch bei Instagram natürlich unter den Folgen oder wie ihr mögt.
Genau. Tatsächlich haben wir relativ viele Folgenideen schon gehört. Die werden wir vielleicht, je nachdem, wie sie uns gefallen, Stück für Stück abarbeiten. Aber heute geht es tatsächlich um ein popkulturelles Phänomen, was sehr, sehr alt ist, nämlich um ein Buch, was im 19. Jahrhundert geschrieben wurde, aber immer noch, finde ich, in aller Munde ist. Ist jetzt schwer, ne, für dich zu raten, weil ich gar keinen Impuls gegeben habe. Eine sehr alte Horrorgeschichte. 1886 geschrieben.
Ich denke gerade an Jane Eyre.
Nee. Das ist keine Horrorgeschichte.
Naja, klassischer Horror. Nee, Horror. Es hat ja schon Horrorelemente.
Ja, okay, aber das, was ich meine, ist schon eine...
Frankenstein?
Nee.
Dracula?
Nee.
Hoffentlich habe ich es gelesen.
Also,
Hoffentlich habe ich das Buch gelesen.
Ja, du kennst es auf jeden Fall. Du musst es nicht gelesen haben, glaube ich. Weil, also es ist auf jeden Fall im viktorianischen England geschrieben. Also das spielt schon auch eine Rolle, in welchem Setting das konzipiert wurde.
Okay. Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe mein Pulver verschossen.
Ich wäre auch tatsächlich zuerst auf Dracula und Frankenstein gekommen, die übrigens auch schon vorgeschlagen wurden. Aber wir wollen ja eher was besprechen, was ein bisschen mehr so was Psychologisches hat. Und deswegen reden wir heute über Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Oh, ja, stimmt. Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Aber das ist ja durchaus auch ein Thema, was man kennt. Ich habe es nicht gelesen.
Ja.
Ich oute mich direkt.
Also ich habe es gelesen. Es ist ja kein sehr dickes Buch. Und es ist aber auch schon wirklich richtig lange her. Ich denke, es ist nicht relevant.
Obwohl. Das ich glaube tatsächlich, als Kind habe ich es
gelesen. Ja, als Jugendliche vielleicht. Oder
wahrscheinlich
was,
nicht als Kind, aber ja, genau.
Es ist ein relativ dünnes,
wenn du sagst Büchlein. Dünn, da habe ich da gerade so ein Bild von mir und so einem dünnen Büchlein und so einem leicht gruseligen Bild da drauf in Erinnerung.
Das kann sehr gut sein, weil oft ja der Mr. Hyde so mit affenartig verzerrtem Gesicht so dargestellt wird, auf vielen Fotos, auch so wie er so aus dem Dr. Jekyll so rauskommt. Und das ist schon ein bisschen gruselig. Genau. Ich würde jetzt nur ganz, ganz kurz das zusammenfassen inhaltlich, weil vieles davon für uns nicht so relevant ist, vor allem nicht so diese Detektivgeschichte drumherum ist ja für uns überhaupt nicht relevant. Aber letzten Endes geht es darum, dass Dr. Jekyll ein Wissenschaftler ist, der relativ wohlhabend und angesehen ist und sozial super integriert. Und der empfindet seine dunklen Impulse in Anführungsstrichen als problematisch, als unvereinbar mit seinem Selbstbild, eben als moralischer Wissenschaftler sozusagen.
Und dunkle Impulse.
Na, so seine Triebe letzten Endes, ne?
Und also Aggressionen und so.
Ja, genau. Und der entwickelt deswegen einen Trank, um das Dunkle in sich abzuspalten und dadurch entsteht Mr. Hyde.
Weiß man, woraus dieser Trank besteht?
Nee. Bitte nachbrauchen.
Nee, aber ich fände es irgendwie spannend, was da die Vorstellung ist, was man benötigt, um das abzuspalten.
Ja, also es gibt tatsächlich so ein paar Metaphern, dass es so wie eine Sucht ist und dass es quasi um Alkohol geht, weil Alkohol ja auch sowas in einem hervorruft. Aber da reden wir vielleicht nachher nochmal im Detail drüber. Das Thema an sich ist ja auch nicht einzigartig. Das wird ja in verschiedenen anderen Serien und Büchern auch nochmal aufgefasst. Ich weiß nicht, ob du Westworld kennst. Da ist es ja auch so, dass man seine Triebe auslebt in einer Parallelwelt. Ne?
Also das hast du mir mal erzählt. Genau. Das klang spannend.
Aber mal zurück zum ursprünglichen Buch.
Ja.
Und der Mr. Hyde ist sozusagen seine dunkle Persona. Die ist impulsiv, gewalttätig und skrupellos. Und am Anfang ist es eben so, dass Dr. Jekyll diesen Trank nimmt, dann wird er zu Mr. Hyde und dann verwandelt er sich zurück mit einem Gegentrank. Und er kann das quasi steuern. Und Mr. Hyde macht auch jetzt nicht so dramatisch schlimme Dinge. Der ist halt ein bisschen ungehemmt in seinen Impulsen, ne? Entfesselt eben. Und dann ist der Dr. Jekyll auch am Anfang super zufrieden, weil er kann reinbleiben und das Dunkle ist halt abgespalten und Mr. Hyde lebt diese dunklen, in Anführungsstrichen, diese Impulse eben aus.
Okay, weil ich habe auch gerade gedacht, was ist denn eigentlich der Mehrwert oder die Funktion davon, das zu machen? Das ist ja, also dann kommt es ja noch viel mehr raus. Ich fand es jetzt gerade richtig unlogisch.
Da reden wir dann nochmal drüber, ja genau. Aber es muss halt nicht mehr, er sieht es halt dann als nicht mehr Teil von sich, sondern das ist halt eine andere Person. Und das bin nicht ich, das ist Mr. Hyde, der das macht und das ist halt für sein Selbstbild wichtig. Und dadurch reduziert er sein Schuldgefühl Und diese Impulse haben für sein Leben auch keine Konsequenzen, weil Mr. Hyde, die ja nachts auslebt, und der wird ja auch polizeilich, detektivisch verfolgt, ja. Aber Dr. Jekyll bleibt halt sozusagen rein.
Wahrscheinlich auch sein Schamgefühl, oder?
Genau, da reden wir auch nochmal drüber. Ja. Und das Problem ist aber, dass es zunehmend im Verlauf des Buches zu einer Art von Kontrollverlust kommt, weil der Mr. Hyde immer stärker wird und auch die Gewalt eskaliert, der irgendwann begeht er auch einen Mord und der Dr. Jekyll immer zunehmend Schwierigkeiten hat, also im Sinne von, dass der Mr. Hyde auch ohne den Trank zum Beispiel erscheint und dass er nicht so gut wieder wegbekommt und das ist quasi sinnbildlich dafür, dass das, was abgespalten ist, sozusagen autonom wird.
Sich verselbstständigt.
Genau. Und am Ende stirbt er. Um das jetzt mal zu spoilern. Am Ende, kurz bevor er stirbt, erkennt er, dass Mr. Hyde doch er selber auch ist. Und Mr. Hyde übernimmt dann und begeht Selbstmord.
Ah, okay.
Genau, aber das ist für unsere Geschichte jetzt gar nicht so, oder für unser Storytelling jetzt gar nicht so relevant, weil wir uns ja auf den, das Psychologische konzentrieren möchten.
Was war das Motiv für den Suizid?
Weil am Ende ist es ja so, dass das klar ist, dass Dr. Jekyll und Mr. Hyde eins sind. Ne? Es ist dann für beide Parteien klar. Und Mr. Hyde hat ja schlimme Straftaten begangen. Und die Polizei ist auf ihn aufmerksam geworden. Und er weiß halt, dass er wahrscheinlich büßen muss für seinen Mord zum Beispiel. Und dafür hat er Angst. Und deswegen begeht er Selbstmord. Weil er, auch nicht mehr, er sich nicht mehr trennen kann und im Geheimen sozusagen diese Straftaten begehen kann. Genau. Du hast ja jetzt schon so ein paar Sachen gesagt. Was sind denn so Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, wenn du das so hörst? Also auch so, was die psychologische Perspektive betrifft?
Klingt nach einem sehr ungesunden Umgang mit unterschiedlichen Anteilen in einem Jahr. Klingt irgendwie nicht ganz so gesund. Dr. Jekyll hat offensichtlich große Probleme damit anzuerkennen, dass er eben nicht nur irgendwie ein reiner Mensch ist mit irgendwie Tugenden und Fähigkeiten und Kompetenzen, sondern eben auch ein menschliches Wesen mit Verletzlichkeiten, mit Neidgefühlen, mit Schamgefühlen, mit unsympathischen Impulsen, die wir alle irgendwie mal haben. Und das kann er wohl gar nicht in sein Selbstbild integrieren.
Fällt dir dazu ein psychologischer Begriff ein?
Na, also mir fällt ein so ein bisschen das Thema Kompartmentalisierung.
Ja, an welches Störungsbild denkst du da vielleicht? Oder an was denkst du da? Das ist jetzt nicht so ein allgemein geläufiger Begriff, würde ich sagen.
Vielleicht eine dissoziative Identitätsstörung?
Ja, das ist natürlich dann das Top-Level sozusagen an Abspaltung. Ne?
Also eine Dissoziation.
Ja, genau. Dissoziation im weitesten Sinne, ja.
Ja.
Und warum würdest du sagen, ist Dissoziation zum Beispiel notwendig?
Naja, Dissoziation ist ja ein Mechanismus, so also in absoluten Ausnahmesituationen, wo die Psyche versucht, sich in meistens traumatischen Situationen zu schützen, indem man sich komplett entkoppelt von seinen Emotionen.
Mhm.
Also das berichten ja manche Menschen, denen schlimme Dinge passieren, dass sie sich wie so dabei zuschauen, wie dem Körper das passiert, aber sie so ganz unbeteiligt dann daneben sind und einfach gar nicht mehr so den Bezug dazu haben, was fühlt dieser Körper gerade, welche Gefühle, also auch körperliche Empfindung, aber eben auch Angst, Panik, Hilflosigkeit, Ohnmacht, dass man da wie so entkoppelt von ist, um sich zu schützen, weil das überhaupt nicht integrierbar wäre, diese Erfahrung, die man da gerade macht, weil es einfach so überwältigend und furchteinflößend ist.
Ist das richtig? Ja, ich würde sagen, das ist richtig, aber ich glaube, das ist ja beim Dr. Jekyll, es ist ja ein bewusst gewählter Prozess, deswegen, ich habe auch an Dissoziation gedacht, ich habe auch an die dissoziative Identitätsstörung, kurz DIS, gedacht, aber so richtig so ist es ja nicht, weil ihm ja schon bewusst ist, dass er diesen Teil produziert, ne? Während das bei der DIS ja nicht immer, also zumindest am Anfang nicht so immer so der Fall ist. Und das auch kein bewusstes Provozieren dieses anderen Personas ist.
Und sowieso kein Produzieren.
Ja, genau. Ja, genau.
Aber gut, hier kommt natürlich dann nochmal so das Fantastische rein. Und du hast ja recht, das ist ja ein willentlicher Prozess, sich abzuspalten. Und das ist ja überhaupt nicht das, was vorliegt bei einer dissoziativen Identitätsstörung.
Ja, genau. Aber andererseits ist es natürlich schon ein literarisches Werk, was Sachen extremer darstellt, als sie sind. Ich glaube, in das Thema DIS möchte ich gar nicht so tief einsteigen, weil das so super kontrovers ist. Und wird das vielleicht auf Wunsch mal bei einer anderen Folge
vertiefen.
Genau. Aber tatsächlich bin ich eher so über den Begriff Spaltung gestolpert. Und das ist ja auch was man aus anderen Störungsbildern sehr gut kennt, die keine so umfassende Dissoziation erleben oder wo das nicht so im Fokus steht?
Ja, Spaltung ist ja eher ein analytischer Begriff. Mhm. Wir sind ja beides Verhaltenstherapeutinnen. Bea durch nochmal ein bisschen mehr einen Hang zur Analyse. Ich bin da jetzt nicht so bewandert, aber ich glaube, Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Genau. Also Spaltung vielleicht nochmal, um das ein bisschen klarer zu umreißen. Spaltung ist ja eine Art und Weise der Abwehr, ne? Und eine Abwehr ist ja immer ein Versuch,
mit psychischen Konflikten umzugehen.
Ja, ist immer schwierig, sich so weit auf dem Fenster zu lehnen bei so psychoanalytischen Begriffen. Genau, also aber Spaltung ist auf jeden Fall eine Form der Abwehr und das ist ja eine unbewusste Strategie der Psyche eben, um Sachen von sich fernzuhalten
und im weitesten Sinne. Eher unreife.
Und Abwehr eben ist eine sehr frühe
Reife gerade von Abwehrmechanismen. Ja. Also es gibt ja dann auch eher so diese zum Beispiel Intellektualisierung, Rationalisierung, Sublimierung, also Gefühle in zum Beispiel Kunst umzusetzen.
Oder in Humor.
Genau, das wären dann eher reife Abwehrmechanismen und Spaltung ist, glaube ich, einer der frühesten,
ja,
oder?
Genau. Spaltung ist ein sehr früher Abwehrmechanismus. Die heißen deswegen früh, weil die in der Entwicklung der Persönlichkeit relativ früh passieren. Ne? Also weil Spaltung bedeutet ja, dass eine Ambivalenz, wenn eine Ambivalenz nicht mehr aushaltbar ist, dann wird es eben abgespalten. Und das ist zum Beispiel bei kleinen Kindern relativ normal, weil die, entweder die Mama ist lieb, weil die zum Beispiel mir Milch gibt, oder die Mama ist voll doof, weil die halt zum Beispiel jetzt was macht, was ich nicht möchte. Und das ist ganz normal, dass das nicht koexistiert, sondern halt zeitlich auch abgetrennt sich so anfühlt, als wäre das die Wahrheit. Und
ja, manchmal ja sogar noch dramatischer, oder? Ich meine, es gibt ja sogar auch Kinder, die dann mal so in hohen emotionalen Zuständen dann sowas sagen wie, Mama ist der furchtbarste Mensch der Welt, weil sie gibt mir irgendwie die Süßigkeit nicht. Und dann irgendwie eine halbe Stunde später ist Mama wieder der beste,
tollste Mensch, genau.
Ja, genau, also wirklich so diese krassen Extreme auch.
Und das wird normalerweise, lernt man eben so eine gewisse Toleranz für Ambivalenz mit der Zeit. Und widersprüchliche Gefühle auch auszuhalten und zu sagen, okay, ich kann meine Mama lieben und trotzdem ist die manchmal halt einfach nervig oder scheiße oder gemein. Ne? Und es kann halt beides koexistieren.
Eine Fähigkeit, die mal mehr, mal weniger vorliegt bei vielen Menschen.
Und das ist ja zum Beispiel, wie du ja richtig vorhin schon gesagt hast, bei der Borderline-Störung relativ ausgeprägt, dass Menschen zum Beispiel andere Personen, die ihnen nahestehen, entweder extrem idealisieren oder extrem abwerten. Und das führt natürlich zu zwischenmenschlichen Konflikten oder eben zu Beziehungsabbrüchen. Und das ist ja schon was, ne? Du hast gesagt, das können nicht alle so gut, aber die meisten Menschen können das in einem gewissen Grad zumindest schon auch immer wieder, die finden das mal kurz, eine Person ganz doll scheiße, aber sie können das dann auch selber wieder reflektieren und sagen, okay, Moment, jetzt, das war gerade mein Gefühl, aber trotzdem ist das mein Partner, meine Partnerin und ich kann diese Person weiter lieben.
Mhm. Ne? Das überstrahlt nicht so
genau.
alles andere.
Oder? Und das ist bei Borderline.
Es ist weg, das Gute ist weg.
Genau.
Es ist gar nicht mehr irgendwie, man kann gar nicht mehr in Kontakt dazu kommen, dass es das auch gibt.
Und das ist so allumfassend dann. Ne? Das ist ja auch wirklich ein Problem bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung, in deren Beziehungsgestaltung sozusagen. Hm. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, das zu externalisieren und einfach zu sagen, ich bin ganz toll, aber die andere Person ist halt doof und das gar nicht bei sich selber zu sehen, weil man auch bei sich selber das nicht gut aushalten kann, dass man mal zum Beispiel neidisch ist und trotzdem ein okayer Mensch sein kann oder sowas, ne? Und das, wie das Dr. Jekyll macht, ist natürlich eine extreme Form in gewisser Hinsicht von der Spaltung, weil er das ja komplett von sich abspaltet und auch gar nicht mehr als Teil seiner selbst betrachtet. Das ist kurzfristig, wie das
entlastend.
Wie das auch bei den anderen ja auch so ist, bei den anderen Abwehrmechanismen, kurzfristig sehr entlastend, aber langfristig, wie das Buch ja sehr gut aufzeigt, eben super zerstörerisch. Übrigens ist Spaltung ja, wie du gesagt hast, ein analytischer Begriff und wir sind beide ja nicht aus der Analyse, aber in der VT, in der Verhaltenstherapie, sagt man ja schon so Dinge wie dichotomes Denken, so Schwarz-Weiß-Denken sozusagen, was ja eine kognitive Verzerrung ist.
Genau, was man dann als Denkfehler nach Beck bezeichnen würde.
Genau, was man ja auch therapeutisch mit bearbeitet, ne?
Ja.
Insofern ist es ja uns ja nicht so ganz fremd, aber es in der Psychoanalyse ist das schon konzeptionell, sage ich mal, nochmal wichtiger vielleicht. Wobei ich jetzt zum Beispiel auch in der DBT, in der dialektisch-behavioralen Therapie, die ja spezifisch eben auch eine Verhaltenstherapie für Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung ist, schon auch sehr zentral ist. Auch die Beziehungsgestaltung und die Spaltung. Genau, insofern wird es schon in der Verhaltenstherapie auch aufgenommen. Aber ich denke, grundsätzlich ist es eher ein analytisches Konzept, was wir hier finden.
Mhm.
Und da ist vielleicht schon nochmal interessant, weil wir uns das nachher auch nochmal anschauen wollen, dass das ja im viktorianischen England spielt, wie ich schon gesagt habe. Ne? Das ist ja jetzt nicht bekannt für seine
Entspanntheit?
Ja, für seine Freizügigkeit. Ne? Also schon ein sehr moralisch rigider Kontext, wo sehr viel
sehr
verboten ist, tabuisiert ist.
Als körperlich ja auch so.
Genau,
also
voll.
Ganz tabuisiert.
Voll. Sexualität total tabuisiert.
Also ich denke da so daran, dass die da, glaube ich, ziemlich verkrampft waren und dass es sehr viel so um Scham ging und die Blicke der anderen und was die denken und wie leicht man irgendwie sowas wie seine, seine Ehre irgendwie verlieren kann. Und ja, bei Frauen sowieso, da liest ja immer ganz viel dann über darüber, wie die sich so verhalten haben, wie deren Sexualität so wahrgenommen wurde oder die natürlich auch gar nicht wahrgenommen werden durfte, bis sie dann verheiratet waren. Und selbst dann war es ja wahrscheinlich komplett tabu. Also es gab einfach, glaube ich, wahnsinnige Tabus
die ganze Zeit. Ja, sehr viel, sehr hoher moralischer Anspruch, ne? Und sehr viel auch so über soziale Kontrolle reguliert. Deswegen ist es auch so wichtig, dass Dr. Jekyll eben so ein angesehener Wissenschaftler ist, der gut sozial integriert ist, weil das für ihn, also vom Gefühl her eben unmöglich war, diese Triebe auszuleben, die er ja wie alle anderen Menschen eben verspürt hat sozusagen. Übrigens auch kann man das 1:1 übertragen auf so Sigmund Freuds Modell von diesem Über-Ich und Es. Mhm. Ne, weil ja das, also Dr. Jekyll ja offensichtlich das Über-Ich ist, ne, so übermoralisch und gewissenhaft und kontrolliert. Ja. Und das Es dann wiederum so triebgesteuert ist, dass es keinerlei präfrontale Funktionen mehr nutzen kann, keinerlei Denkprozesse, um das zu inhibieren, nutzen kann. Und das ist ja auch
inhibieren was, heißt hemmen.
Danke. Und das ja auch ein Problem ist, was Freud ja immer wieder aufzeigt, ne, wenn das nicht gut integriert ist. Dass es auch ein stabiles Ich braucht, was das moderiert, mediiert und die gut im Kontakt miteinander sind, dann führt das eben zu Problemen, weil Menschen eben triebenthemmt sind zum Beispiel.
Okay, das heißt, wir können davon ausgehen, dass Dr. Jekyll irgendwie ein relativ schlecht ausgeprägtes Ich hat oder dass das eben ein dass ein systemisches Thema ist, dass das einfach auch ja insgesamt einfach ein total übertriebenes Über-Ich ist.
Ich denke, also das Mr. Hyde ist quasi das abgespaltene Ace vom Dr. Jekyll. Und er hat dann kein gutes Ich, um diese beiden das zusammenzufügen, ja.
Oder das erlebt halt, wie die ganzen anderen Menschen dann zu dieser Zeit einfach in einem System, wo das auch nicht wirklich gefördert wird.
Ja.
Oder wo das gar nicht irgendwie der Anspruch ist, das zu integrieren. Weil das ist ja, es wird ja offensichtlich kollektiv eher negiert, dass es das überhaupt gibt, dieses Es, diese Anteile in uns, die eben auch irgendwie impulshaft sind, die auch mal irgendwie unsympathisch sind und auch aggressiv sind. Und da wird ja dann nicht gesagt, okay, wir müssen das irgendwie halt regulieren können und damit irgendwie umgehen können, damit wir irgendwie alle gut miteinander leben, sondern es wird ja einfach so getan, als gäbe es das nicht.
Ja, und das finde ich eigentlich schön, dass du das sagst, weil das zieht ja eigentlich eine sehr gute Parallele zur aktuellen Gesellschaft.
Mhm. Du meinst im selben Sinne oder dass jetzt was anderes eher verneint wird?
Naja, das ist ja schon zum Beispiel über Social Media so eine kuratierte Version einer selbst ist, die man präsentiert, eine Persona ja auch, ne? Eine Identität, die zum Beispiel moralisch unbefleckt ist. Nur das Sozialverträgliche, nur das Erfolgreiche, auch nur das Optimierte wird irgendwie geteilt. Ne? Es gibt da auch eine soziale Maske sozusagen, so wie es damals ja auch das gab mit Dr. Jekyll. Und das kann natürlich auch zu einem Problem führen, wenn das so der Anspruch ist, so immer so zu sein. Ne? Sowohl bei sich, als auch wenn man es bei anderen Menschen sieht, dass die immer, was weiß ich, psychisch reflektiert und moralisch einwandfrei.
Ich glaube, da würden wir da ja schon von einer gewissen Bubble sprechen, oder? Die das so macht, weil es gibt ja durchaus auch ganz viele sehr erfolgreiche Menschen in den sozialen Medien, die ein bisschen peinlich im Jugendsprech übelst flexen mit allen möglichen Dingen, die jetzt moralisch überhaupt nicht sonderlich hoch anzusetzen sind. Also Leute, die irgendwie mit ihrem Reichtum angeben, Leute, die auch sehr explizit ihren Körper zeigen und damit dann auch Anerkennung gewinnen. Das ist ja jetzt was, wo man so in klassischen moralischen Werten jetzt nicht sagen würde, dass das Ansprüchen genügen
würde. Okay, aber dann wäre es ja in der Bubble ja auch was, dass du das Erfolgreiche von dir in gewisser Hinsicht präsentierst und dass es dann zum Beispiel dann nicht okay ist, was weiß ich, Bauchfett zu haben oder sowas, ja?
Ja.
Weil du halt deinen perfekten Körper präsentierst. Das ist auf jeden Fall eine Persona, die du zeigst, die nicht mit Fehlern behaftet ist, auf welcher Ebene auch immer man diese Fehler sozusagen betrachten möchte. Und das andere ist ja, dass der Mr. Hyde ja sozusagen in sozialen Medien ja über diese Anonymität rauskommt, ne? Über Hate Speeches, also über so anonyme Kommentarspalten, weil da schützt einen ja die Anonymität des Internets davor, dass das ich bin, also auch von außen als ich wahrgenommen werde, aber auch ich selber kann das vielleicht von mir abspalten, weil ich denke, das ist ja anonym sozusagen. Und dann sinkt natürlich massiv die Hemmschwelle, auch wirklich gewalttätige Kommentare, massiv übergriffige Kommentare zu tätigen.
Ja, und auch das trotzdem, das ist ja auch etwas, was immer mal passiert, so dass es dann auch wieder so abgespalten wird. So, ja, na, im echten Leben bin ich ja ganz anders.
Genau.
Das ist doch nur das Internet, da gelten andere Regeln.
Genau.
Dann lege ich mir das so zurecht, dass das okay ist, da dann irgendwie Leute einfach wild zu beleidigen, abzuwerten oder irgendwie andere Dinge, die absolut unangemessen sind, zu schreiben, aber sage eben, naja, ist ja nur Internet.
Ja.
Und dann lasse ich da dann alles ungefiltert raus und muss mich noch nicht mal dafür schämen, dann, wenn ich in dieser Logik bleibe.
Und das ist auch das, was der Dr. Jekyll macht. Ne? Der sagt ja, oh, das ist ja nur der Mr. Hyde, das bin ja nicht ich. Ne? Und also das kann man ja schon übertragen auf dieses Anonyme im Internet. Ne? Das bin ja nicht ich. Und dass das vielleicht auch manchmal eine Reaktion eben ist auf diese Darstellung von so perfekten Menschen und optimierten Menschen. Weil das eben, das ist dann quasi das Über-Ich, ne? Das ist perfekt und super. Und dann ist das Es, das Abgespaltene, eben das Garstige und Eklige und Gemeine.
Ja.
Aggressive vor allem, ne?
Und ich dachte auch gerade, das ist ja auch etwas, was das Ganze dann, also diese Art von System ja dann auch aufrecht erhält. Wenn man dann das immer so weiter abspaltet, dann staut sich ja auch einiges an, weil es ja darf ja nie mal irgendwie in so einer angemessen dosierten Art dann auch mal rauskommen im allgemeinen, im Alltag, sondern staut sich an und dann bricht sich dann irgendwann mal durch und kommt dann in wirklich starken Impulsen. Dann zum Beispiel, dass man dann irgendwie sagt, boah, das kann ich mir gar nicht vorstellen, der Mensch ist so irgendwie super nett und dann schreibt er so widerliche Dinge und beleidigt einfach Leute wild, weil vielleicht irgendwie sich da ganz schön viel angesammelt hat.
Das hast du sehr gut beschrieben, weil ich finde das nämlich wirklich auch ein Problem, so im Sinne von, dass dann gibt es halt eine Empörung darüber, ja, aber diese Empörung macht es ja eher noch schlimmer, weil es eben dann ja überhaupt nicht mehr erlaubt ist, das zu fühlen, ne? Wenn es initial direkt zu einer Empörung führt.
Die Empörung in Bezug auf was meinst
du? Auf Kommentare, die zum Beispiel gemein sind, ne? Das ist natürlich dann, das ist halt die Frage, wie man darauf reagiert, aber diese Empörung darüber, ja, die, so also eine moralische Entrüstung, die macht das ja noch stärker, dieses Bedürfnis, das nicht ausleben zu dürfen, dass es falsch ist und deswegen muss ich das immer weiter abspalten und deswegen kann so eine, dass eben diese Spaltung weiter verstärken.
Also du meinst auch so ein bisschen, was so die Fehlerkultur ist oder die Kritikkultur ist und dass das eben auch dann nochmal Einfluss darauf hat, wie sehr man das Gefühl hat, sich da auch mal öffnen zu können, auch in einer angemesseneren Art und Weise, meinst du, dass das dann auch in manchen Kontexten nicht so gut möglich ist und sich dann mehr anstaut? Oder wie meintest du
das? Na genau, ich meine, dass es dann so ein Zyklus ist, der sich selber verstärkt zunehmend. Mhm. Ne? Das ist halt Kommentare, die ursprünglich vielleicht noch einigermaßen harmlos, sage ich mal, sind, eben zu einer starken Empörung führen und dann führt das bei dieser Person dazu, dass sie sich weiter radikalisiert, weil das halt nicht mehr erlaubt ist, auch nur ne, aus der Sicht der Person einen moderaten, aggressiven Impuls zu zeigen.
Ja, das kann vielleicht in manchen Fällen dann auf jeden Fall ein Mechanismus sein und vielleicht auch gerade bei Leuten, die dann eher so ein bisschen kränkungssensibler sind, die dann sagen, boah, das geht gar nicht, weil man kann ja durchaus auch sagen, ja gut, da kriege ich jetzt irgendwie, weiß nicht, möchte mir jemand irgendwie auf die Finger hauen und sagen, na so soll man es auch nicht sagen, dann sagt man, ja gut, ich finde, ich bleib trotzdem dabei und ich finde das schon in Ordnung, aber wenn man halt eher sensitiv auf sowas reagiert, dann ist das natürlich auch, dann kann man das durchaus ja auch als Demütigung interpretieren oder als...
Genau, aber es gibt ja schon vielleicht auch durch soziale Medien sehr präsente Art und Weise eben mit Fehlern umzugehen, weil die halt auch für immer verfügbar sind. Ne? Da kann für immer drauf rumgeritten werden, während jetzt ein Fehler im viktorianischen Zeitalter eben dann gesagt ist und dann wussten das vielleicht noch die 5 Menschen, die anwesend waren. Hast vielleicht Pech gehabt, dass die getratscht haben, also konnte nicht für immer auf dich zurückverfolgt werden. Das heißt, so einfach eine riesige Gemeinschaft, die halt auch auf deine Fehler draufblicken kann, die das alles unter die Lupe nehmen und natürlich dadurch sehr viel mehr auch dieser Anspruch ist, eben alles, was dann gesagt wird, muss halt perfekt sein, ne?
Ja, das ist einfach, du meinst nochmal, so eine ganz andere Art von Druck entsteht. Also und so eine Vorsicht, weil man eben weiß, das ist jetzt nicht einfach nur dann so dahingesagt, sondern es gibt dann auch, andere Menschen können das nachverfolgen. Man kann das immer wieder auch wieder hochholen.
Und gegen mich verwenden im Zweifelsfall ja auch, ne?
Ja. Obwohl das ja jetzt auch kein alltägliches Phänomen ist, oder?
Wie meinst du?
Na, ich denke gerade, in welchen Kontexten findest du das besonders relevant? Weil ich finde, das ist jetzt nicht ein Mechanismus, der jetzt irgendwie uns alltäglich beschäftigt, oder?
Dich und mich alltäglich?
Ja, oder? Naja. Zum Beispiel, aber auch andere Menschen.
Ja gut, aber wir sind ja beide jetzt auch im Social Media nicht so präsent, ne? Ich denke das schon, dass das Menschen beschäftigt, die im Social Media Bereich wirklich viel tätig sind. Also ich möchte jetzt da keine Beispiele nennen, weil das zu sehr in das Detail von einer Person gehen würde. Ich weiß schon, dass wir hatten mal einen Vortrag und da hat die auch gesagt, die ist super aktiv im Social Media, die schreibt auch Bücher oder was und sie hat halt was geschrieben und das war irgendwie nicht okay. Ja, sicherlich auch wirklich nicht okay. Ja, und es wurde dann aber, es ist dann in einem Shitstorm geendet und es hat halt ihre gesamte, sag ich mal, Online-Kredibilität untergraben. Ne? Und da gibt es ja schon eine geringe Toleranz für eine Fehlerkultur und es ist dann halt sehr präsent, sehr lange, was diese Person zu diesem Zeitpunkt eben gepostet hat, vor x Jahren mal oder sowas. Also, und da bin ich natürlich selber auch ein bisschen ambivalent, weil es natürlich auch okay ist, Sachen zu kritisieren, ne? Aber jetzt dieses krasse in den Fokus zu nehmen von einer Sache, das meine ich mit, da ist halt eine Ambivalenz-Toleranz vielleicht auch manchmal nicht mehr gegeben, zu sagen, okay, 99% der Fälle finde ich gut, was die Person sagt, und jetzt hat die einmal was gesagt, was ich nicht gut finde. Ich kann sie natürlich darauf hinweisen und sagen, hier, guck mal, denk mal drüber nach, ist nicht okay, aber die zu überschwemmen mit Hasskommentaren, ja, führt natürlich schon auch zu einem erhöhten Druck für alle anderen Menschen, sich online immer perfekt zu präsentieren und sehr dolle zu kuratieren, was sie präsentieren.
Okay, gut, dann verstehe ich besser, was du meinst. Also bei mir ist immer nur so ein bisschen dann der Impuls, wenn so das, wir gehen ja jetzt so ein bisschen in Richtung emotionalisiert aufgeladenes Wort Cancel Culture. Mhm. Und das, also ich sehe schon auf jeden Fall, was du auch beschreibst, also dass da auch so, ja, nennen wir es mal so, Spaltungsprozesse dann auch da beteiligt sind, also dass das so alles überstrahlt wird. Man sieht nur noch diese eine Missetat oder diesen, ja, ist die, eben die Frage, ist es dann irgendwie eine Überschreitung von Grenzen oder ist es einfach irgendwie ein Ausweiten von Grenzen und alles andere wird irgendwie dann nicht mehr wirklich beachtet. Und gleichzeitig finde ich, ist das natürlich auch ein sehr komplexes Thema, wo es dann auch sehr viel darum geht, wie wird denn dann auch mit diesem Fehlverhalten von der Person, die das getätigt hat, umgegangen? Also ich denke auch gerade darum, also ich muss jetzt leider ganz profanerweise, ich denke gerade an das Dschungelcamp und wie das ja auch, naja, ganz viel Diskussionen ausgelöst hat, dass das Gil Ofarim dort stattgefunden hat und das Ganze sogar gewonnen hat und da ja auch ganz viel, also da diese Art von Diskussion fand ja da die ganze Zeit statt, dieses, na, es muss doch auch mal gut sein und man darf doch nicht, man muss doch auch den ganzen Menschen sehen und das ist doch nicht alles, was er zu bieten hat und er wird ständig nur darauf reduziert und ja, irgendwie ist das ja auch der Fall und gleichzeitig geht es ja auch darum, wie geht dieser Mensch, also in dem Fall dann Herr Ofarim, damit um, was er getan hat und wofür er vor Gericht stand und übernimmt er Verantwortung dafür und ordnet das ein und, naja, zeigt eine angemessene, was auch immer das dann wäre, ja, Reaktion darauf. Und das, finde ich, darf dann nicht so aus dem Blickfeld.
Das stimmt, aber ich glaube, wir kommen ja von der Spaltung, ne? Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, in einem Freundeskreis sagt jemand, macht irgendwas richtig Doofes, ja, dann kann ich ja hingehen und wir reden darüber und dann finde ich den vielleicht eine Weile doof und dann kann ich ihn weiter als Person sehen und auch diesen Fehler ja wahrscheinlich verzeihen.
Ja.
In den allermeisten Fällen, ja. Und ich würde sagen, und diese Person hat auch viel mehr die Möglichkeit zu sagen, oh Moment, eine Freundin konfrontiert mich in einem persönlichen Gespräch damit, dass das nicht okay war, dann habe ich viel mehr auch selber als dieser Mensch die Möglichkeit, das auch zu integrieren. Wenn ich was mache, ja, wie scheiße auch immer das sein mag, oder überschwemmt werde mit so viel Negativität, dann ist es manchmal schwer, diese Ambivalenz-Toleranz selber noch zu haben, weil das einfach schwierig ist auszuhalten. Und dann passiert eben diese Spaltung, zu sagen, nee, ich bin rein, die anderen sind alle doof. Ne? Weil das eben ja ein Abwehrmechanismus. Ich sage nicht, dass es ein guter Abwehrmechanismus ist, ne? Aber es ist ein verständlicher Abwehrmechanismus.
Oder dass man es tun sollte.
Genau, aber es ist in gewisser Weise ja viel mehr verständlich in so einer sozialen Media-Bubble, als es jetzt in einem persönlichen Kontakt ist. Also jetzt weiß ich natürlich nicht, wie Gil Ofarim im persönlichen Kontakt damit umgegangen wäre, ja, aber das verstärkt natürlich massiv solche Effekte und verstärkt natürlich eine massive Spaltung in alle Richtungen dann, ja. Dann kann das Gegenüber wieder sagen, ja, aber der Gil Ofarim ist einfach nur scheiße. Und dann sagt der, aber ich, also das kann ich nicht aushalten, deswegen bin ich halt jetzt nur noch gut für mich, ne?
Oder ich spreche einfach oder tu so, als wäre es gar nicht passiert.
Ja, genau. Spalte im Sinne von, ich bin halt nur gut.
Ja.
Weil diese Welle an Empörung nicht aushaltbar zum Beispiel.
Ich finde es ja lustig, dass wir gerade von Dr. Jekyll und Mr. Hyde zu Dschungelcamp gekommen sind. Aber es war wirklich erstaunlich überlappend. Ich habe auch noch gestern das Nachspiel geschaut. Also ich bin voll drin in der Thematik.
Ja, aber ich finde, das ist ja wichtig, weil wir betrachten ja auch bei Harry Potter popkulturelle Phänomene ja eben aus der Linse von, wie ist das heutzutage noch relevant für uns? Und das ist halt mega relevant, finde ich. Oder gerade jetzt halt super relevant in Bezug auf die Social-Media-Welt, ne? Und wie Menschen eben damit umgehen und was das auch gesellschaftlich eben für Prozesse auslöst, das ist halt schon ein Riesenproblem.
Auf jeden Fall, das bringt ja, also da gibt es ja auch, ich habe jetzt leider keine parat, aber ganz viele auch, nicht nur unsere anekdotische Meinung, sondern auch ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen dazu, was das alles auslöst, gerade bei jungen Menschen an Selbstzweifeln, an tatsächlich auch teilweise dann psychischen Störungen, weil man einfach total verzerrte Weltsicht bekommt.
Genau, und da sind wir wieder bei, das ist dieser Anspruch, ne, frei von solchen Anteilen zu sein, weil die Menschen, die sich da präsentieren, sind ja auch frei von diesen Anteilen. Die sind nicht neidisch, die sind nicht kleinmütig, die sind nicht faul, sondern die präsentieren dann ihre vorgefertigten Morgenroutinen oder was, oder wie sie psychisch immer alles reflektieren.
Wie sie um 4 Uhr früh aufstehen und erstmal irgendwie 3 Stunden Sport machen und dann ihre perfekte Beziehung führen, wo nie gestritten wird, wo sie riesige, teure Geschenke bekommen, weil das bedeutet dann vielleicht auch Liebe. Und von meiner Partnerperson habe ich irgendwie noch nie so viel Geschenke bekommen. Was heißt denn das? Und ich fange an zu zweifeln an mir, an der Beziehung, an
und
allem.
Das, egal welchen Content du konsumierst, ist es ja, kann das ja relevant sein, ne? Ob das jetzt ist konsumorientiert, ich besitze das alles nicht, oder ob das ist, diese Person macht so viel Sport und ich mache das nicht, oder die Beziehung ist so perfekt und meine ist nicht so, oder die Person ist so
engagiert,
so
aktivistisch,
so selbstreflektiert und ich kann das manchmal nicht spüren, ich weiß, man kann meine Gefühle nicht benennen, ich journale nicht jeden Tag oder was weiß ich, mache kein Dankbarkeitstagebuch. Ne, es ist ja, du bist ja in deiner Bubble, konsumierst du wieder einen gewissen Content und der prägt dich ja. Und das ist natürlich. Natürlich ist Social Media auch was bewusst eben dieses, das ja übertreibt zum Teil, ne? Oder nur
diese
das
konstanten Vergleiche immer.
Das präsentiert, was auch schön ist oder erfolgreich ist, weil das ja eben Follower generiert. Naja, aber das macht natürlich mit der konsumierenden Person immer auch was, ne?
Ich habe gerade überlegt, was für ein Instagram-Kanal Dr. Jekyll hätte. Ja, ob der da wird er ja auch sein Hype nicht posten,
so
oder?
So wie Drosten.
Wie Drosten? Wie kommst du jetzt, was meinst du da?
Ein Wissenschaftler, der Social Media präsent ist. Das ist der Einzige, der
mir ehrlich gesagt. Wow, das war jetzt irgendwie eine weirde Connection. Okay.
Es gibt bestimmt noch viele andere.
Also so ein cooler. So einer, der nicht irgendwie in der großen Wissenschaftsbubble ist, sondern irgendwie auch mal einen flappen Spruch macht.
Genau,
Naba, das ist das Wort, was ich gerade gesucht
habe. Aber sind nicht die so auf Social Media präsent sind, immer so ein bisschen, präsentieren die sich nicht immer ein bisschen nahbar?
Ich denke, es gibt wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche Arten, wie man sich da als Wissenschaftsperson präsentiert.
Genau, aber die gehen ja auch, also hier Mai von Mai.
Mighty Think?
Ja, genau.
Also Mighty Think ist, glaube ich, ihr eigenes Programm. Also die,
genau, aber die macht ja
Wissenschaftsjournalistin
auch
und Chemikerin. Ne?
Genau, die redet ja auch dann über das Fachliche, aber die redet ja auch nicht darüber, dass sie jetzt niedere Gefühle in Anführungsstrichen hat. Also es präsentiert... Also die, eben diese Gefühle, die nicht sozial anerkannt sind, ne? Das ist ja das, was den Dr. Jekyll dann umtreibt.
Ja, obwohl das wäre auch irgendwie super seltsam, weil darum geht es
ja
auch nicht
total.
In diesem Kanal.
Genau, aber gleichzeitig kann ich ja als konsumierende Person denken, oh, die ist so rein und redet nur über die Wissenschaft.
Ja.
Und kann nicht erkennen, dass Mai ja vielleicht auch noch eine anderweitig eine Person ist, die vielleicht auch mal neidisch auf einen Kollegen ist oder dem das nicht gönnt oder was weiß ich was, ne? Oder auch sexuelle oder aggressive Impulse hat oder sowas.
Wovon sie, ich meine, wir müssen jetzt nicht, wie geht jetzt so rein zu Mai. Ich habe ja auch mal ein paar von ihren Beiträgen gesehen und sie redet zum Beispiel auch häufig davon, wie anstrengend das ist mit 2 Kindern und wie überfordert das sein kann.
Ah ja, sehr gut, genau.
Das ist ja durchaus auch nahbarer Content.
Das ist aber, finde ich, ja schon relativ selten sozusagen.
Ja, und ich hatte gerade nochmal einen Gedanken, weil das ist ja, also nicht nur, wie kuratiert ist das in den sozialen Medien und das findet überhaupt nicht statt mit diesen, wie du sagst, niederen Impulsen und Gefühlen, sondern es gibt ja durchaus auch den Content, wo sowas präsentiert wird, aber dann ist das ja auch wieder super kuratiert und auch teilweise so romantisierend.
Ja.
Und das ist ja dann auch nicht so wirklich echt, wo man dann denkt, so na toll, die hat da vielleicht irgendwie eine Depression, die Influencerin, und sieht dabei trotzdem noch irgendwie super aus. Kriegt sie trotzdem hin, dieses coole Video davon zu posten, das alles so total reflektiert zusammenzufassen.
Ja, genau.
Und ich liege hier einfach rum und schaff's nicht zu duschen. Also, das ist ja dann auch wieder etwas, wo man dann irgendwie auch
Vergleiche zieht. Selbst in einer psychischen Störung Vergleiche zieht sozusagen.
Genau.
Ne? Ich möchte gerne nochmal den Bogen schlagen zum Therapeutischen im Allgemeinen. Und ich habe nämlich gerade nochmal so an Zwangsgedanken gedacht. Und dass das ja schon auch ein Problem darstellen kann, dass Zwangsgedanken ja eben entstehen. Jetzt nochmal auf das Intrapersonelle und nicht auf das im sozialen Gefüge sozusagen.
Intrapersonell heißt
Person.
In der Person selbst, und interpersonell wäre dann zum Beispiel zwischen den Menschen.
Genau, wir haben jetzt eher über das Interpersonelle gesprochen, ne? Beziehungskonzept im weitesten Sinne im Social-Media-Raum. Aber in einer Person kann das ja eben auch sein, dass ich zum Beispiel einen Gedanken habe, wie ich möchte gern, also ich habe einfach diesen Gedanken, Impuls, ich werfe mein Kind aus dem Fenster. Ja?
Mhm.
Und das haben alle Menschen mal, ja, also vielleicht nicht den konkreten Gedanken, aber zum Beispiel, wenn ich an der Treppe stehe, oh, ich könnte mein Kind hier runterfallen lassen. Oder, oh, da läuft jemand vor mir, ich könnte den Rücken treten und dann stirbt der oder sowas. Das sind erstmal relativ normal passierende Gedanken. Und wenn die aber so krass negativ aufgewertet werden, im Sinne von, oh Gott, wenn ich das denke, dann bin ich ein ganz, ganz schlimmer Mensch.
Das wird die so eine große Bedeutung
mich,
bekommen.
Genau.
Ne?
Und das versuche ich zu unterdrücken oder nie wieder zu denken, dann gibt das diesem Gedanken sehr viel mehr Bedeutung und das erhöht die Auftretenswahrscheinlichkeit enorm, dass der halt wiederkommt.
Genau, ich habe ihn ja dann als sehr bedrohlich markiert und unser Gehirn achtet ja auf alles, was bedrohlich ist und versucht es zu vermeiden und ist in Alarmbereitschaft und achtet damit dann noch viel mehr drauf. Und da können dann so Teufelskreise entstehen.
Genau. Da gibt es ein Modell zu Zwangsgedanken zu. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass gerade Sachen, die extrem tabuisiert werden, einfach oft zu Zwangsgedanken werden. Aggressive Impulse, aber auch sexuelle Impulse, vor allem pädophile Impulse ganz viel, oft zu Zwangsgedanken werden, weil das also einfach...
Kontaminationsthemen oder
so. Ja, genau. Aber das ist ja nicht so ganz tabuisiert. Ne? Ich meine jetzt eher so die tabuisierten Zwangsgedanken, die moralisch, wo es so um moralische Dinge geht. Ne? Und das ist... dann wiederum ein Riesenproblem, weil man nicht sagen kann, oh, jetzt habe ich diesen Gedanken mal gehabt, aber das sagt über mich gar nichts aus. Ne? Das ist einfach ein Gedanke, den halt Menschen manchmal haben, so wie beim Sex mal einen Flash zu haben vom eigenen Vater. Ne? Also das passiert halt mal, genau, aber das ist halt, wenn ich dann denke, oh Gott, das ist ja so schlimm, was sagt das über mich? Oh Gott, bin ich inzestuös, will ich mit meinem Vater Sex haben? Dann wird das natürlich emotional aufgeladen, aber an sich passiert das eben manchmal. Ne?
Das sind einfach sehr, sehr viele verschiedene Dinge im Kopf rumfliegen, die manchmal auch frei assoziiert dann einfach erscheinen und nicht so wahnsinnig viel aussagen, aber wie ihnen dann Bedeutung zumessen und die dadurch dann super belastend werden können.
Und dann eben zu Zwangsgedanken werden, dass man darüber obsessiert und sich auch sehr wie ein schlechter Mensch fühlt und sowas. Zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie das in der eigenen Psyche auch zum Problem werden kann, wenn Sachen so sehr tabuisiert werden und nicht integriert werden dürfen und auch nicht ausgehalten werden darf, dass man halt so einen Gedanken hat. Und ich kann einen Gedanken haben, einen pädophilen Gedanken und trotzdem kann ich nicht pädophil sein. Ja, und trotzdem kann ich ein guter Mensch sein, nur weil ich diesen Gedanken, oder weil guter Mensch ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber also das heißt nicht, dass ich pädophil bin, nur weil ich meinen pädophilen Gedanken habe sozusagen, ne? Oder das heißt nicht, dass ich ein Axtmörder werde, nur weil ich den Impuls habe oder diesen Gedanken habe, meinem Busfahrer eine Axt in den Kopf zu hauen. Das ist halt mal ein Bild, was ich vielleicht in irgendeinem Film gesehen habe oder was weiß ich, ne? Und dann kommt mir das halt, ne?
Das hatte ich noch nie.
Ich auch nicht, aber es hat tatsächlich, glaube ich, mal ein Patient von mir berichtet.
Echt? Krass. Ja. Okay.
Und dann gibt es auch wiederum Patientinnen, die zum Beispiel solche Gedanken haben und das voll okay finden und denken, das sind dann halt so deren Tagträume, wo sie halt Gewaltfantasien ausleben und dann ist das auch, muss das nicht unbedingt problematisch sein. Ne? Problematisch ist es eben dann, wenn es so emotional aufgeladen und unaushaltbar einem selber erscheint.
Ja, und auch wenn wir das Gefühl haben, wir dürften das halt nicht haben. Das sagt etwas aus, aber auch, das ist halt einfach gefährlich, dass ich diese Gedanken habe. Dass ich den Gedanken habe, heißt, ich könnte es tatsächlich auch tun.
Genau.
Und das ist ja nicht der Fall. Gedanken sind Gedanken.
Und die kann man eben auch nicht immer kontrollieren. Oder gerade der Versuch, sie zu kontrollieren, führt eben oft dazu, dass sie frei noch mehr in Erscheinung treten.
Ist ja auch immer belastender werden.
Genau. So, jetzt möchte ich nochmal schnell den Bogen zum Therapeutischen zu Dr. Jekyll und Mr. Hyde schlagen, weil das wäre ja eine Frage, die uns immer beschäftigt bei popkulturellen Phänomenen. Wie wäre das denn, wenn diese Person bei uns in Therapie säße? Wie wäre das denn für dich, wenn der Dr. Jekyll bei dir in Therapie säße?
Ich stelle mir den vor wie einen relativ so korrekt wirkenden, freundlich, höflichen, aber irgendwie eher unemotionalen Menschen, wo es wahrscheinlich nicht so schnell geht, eine Idee davon zu bekommen, was in seinem Innenleben so vorgeht, weil er eben noch, ja, du hast ja vorhin auch schon von dieser Maske geredet, weil er wahrscheinlich sehr kontrolliert ist.
Sagen wir mal, er käme jetzt ja vielleicht in Therapie, bevor er Mr. Hyde entwickelt, ne? Mit diesem Anspruch vielleicht, na, idealerweise käme der ja mit dem Anspruch, dass eben kein Drang zu entwickeln, um aus sich ein Monster zu entfesseln. Was denkst du, was therapeutisch Anliegen vielleicht wäre und was du therapeutisch machen wollen würdest mit dem?
Ja, also zu seinem Anliegen, ich hätte jetzt eher so, also vielleicht noch, bevor ich die Frage beantworte, die Fantasie davon, dass er eher mit dem Anliegen kommt, oh, ich will endlich wieder irgendwie normal sein und das soll endlich weggehen und sie sollen mir helfen, das wegzumachen.
Okay, das kann gut sein. Genau, ich glaube nicht, dass er kommt und sagt, ich möchte das gerne
integrieren.
Möchte gerne offen. Ja, genau. Das ist aber ja schon...
Ich möchte gesünder mit meinen Aggressionen umgehen, glaube ich nicht.
Ein Clue-Wort, sozusagen, was du gesagt hast.
Was?
Integrieren.
Integrieren, ja, genau. Es würde wahrscheinlich sehr viel darum gehen, überhaupt erstmal ein realistisches, wohlwollendes Bild von sich selber zu entwickeln und auch eben auch über die Konsequenzen zu lernen, was es hat, wenn man ständig im Kampf mit sich ist, mit Anteilen von sich, was das für Belastung mit sich bringt, was das auch eben für Störungen mit sich bringen kann und dann die Entscheidung zu treffen, ob er das so weiterführen möchte oder ob es nicht vielleicht ein gesünderer Weg wäre, eben in Richtung Integration und Annahme auch von schwierigen Anteilen zu gehen.
Das hast du ja ganz oft Anteile schon gesagt. Ich glaube, du setzt es voraus, dass man das so ein bisschen weiß. Aber ich glaube, vielleicht können wir da noch mal kurz erklären, dass es ja das ja wir oft irgendwie in der Therapie auch so Anteilsarbeit in gewisser Hinsicht machen und zum Beispiel entweder mit einem Modell oder auch ohne Modell sage, der Mensch hat verschiedene Anteile, die zu verschiedenen Zeitpunkten im Leben entstanden sind und auch in verschiedenen Alltagssituationen verschieden präsent sind und die können sehr verschieden sich auch fühlen, ne? Es gibt kindliche Anteile, es gibt zum Beispiel kritische Anteile, es gibt auch wohlwollende Anteile, ne? Und das Ziel ist nicht, dass wir die alle weg haben wollen, sondern das Ziel ist, die eben gut zu integrieren und auch sich dessen bewusst zu sein, dass es zum Beispiel gerade ein kindlicher Anteil ist und dass das Gefühl, was ich jetzt gerade habe, vielleicht auch zur Situation jetzt gerade unangemessen ist, aber trotzdem darf das eben sein, weil es in meiner Kindheit vielleicht mal eine Bedrohung gab, die das rechtfertigt, dass ich das immer noch so fühle, ne?
Genau, und wichtig wäre dann hier nur das Abzugrenzen von, also hier geht es nicht um verschiedene Identitäten im Sinne von einer dissoziativen Identitätsstörung. Das ist was total Normales. Jeder Mensch, egal ob man psychische Probleme hat oder nicht, hat unterschiedliche Anteile. Und man merkt das ja vielleicht manchmal, dass man irgendwie so zurückschaut auf eine Situation, wo man im Streit war und das Gefühl hat, oh, da war ich irgendwie jemand ganz anderes. Ich bin total ausgerastet. Wenn ich jetzt so drauf schaue, dann denke ich, was war denn da bitte mit mir los? Und da war dann wahrscheinlich ein sehr vulnerabler, sehr verletzlicher Anteil dann gerade da und hat viel gesteuert. Ja. Und das ist was total Normales eben. Das hat damit zu tun, was wir so in unserer Biografie erlebt haben und welche Eindrücke und Modelle wir so in uns integriert haben von Beziehungen, von uns selber und von der Welt. Und dementsprechend handeln wir dann. Und bei manchen Leuten ist das dann eben so, dass diese Anteile, die entweder sehr verletzlich oder auch sehr sich selbst schädigend sind, eben auch sehr laut und raumeinnehmend sein können. Und das ist dann eben schwierig.
Und ich glaube, es ist vielleicht auch nochmal wichtig, so klar zu haben, dass es so auf der einen Seite so verletzliche oder auch kritische Anteile gibt. Und dann gibt es halt einen Versuch, mit den Gefühlen umzugehen, die diese Anteile auslösen. Ne? Das heißt, man muss nicht direkt in diesem Anteil sein, sondern kann auch in einer massiven Vermeidung sein, weil man eben dieses Gefühl von Verletzlichkeit nicht aushalten kann, weil das so bedrohlich ist für das eigene Selbst, weil man gelernt hat, es ist nicht okay, das zu sein. Und das macht der Dr. Jekyll ja eben sehr. Ne? Wenn man jetzt schaut, das ist ja ein Versuch, das zu bewältigen, seine Anteile, die er eben hat, ist ja das einfach komplett abzuspalten und gar nicht mehr bei sich zu haben, sozusagen. Ne? Und das hast du ja vorhin eigentlich schön gesagt, dass unser therapeutisches Ziel wäre, auch da zu schauen, was spricht dafür, was spricht dagegen, das zum Beispiel so zu machen.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, es gibt ja die unterschiedlichen Bewältigungsversuche im Umgang mit unseren verschiedenen Anteilen. Und ich dachte, vielleicht ist Mr. Hyde ja auch die absolute Überkompensation von den moralischen Vorstellungen. Wir haben ja eben jetzt schon gesagt, man kann sich dem, also nee, das hast du nicht gesagt, du hast gesagt, es gibt Vermeidung, das heißt, man versucht das irgendwie, das Thema dann komplett irgendwie wegzudrücken. Dann gibt es die Unterwerfung, dass man sagt, okay, Dr. Jekyll ist ja eigentlich die Unterwerfung. Ne? Ich habe gewisse moralische Vorstellungen und ich halte mich komplett dran und ich versuche mich auf Teufel komm raus an alle möglichen Regeln zu halten.
Ja, und sozial alles nur angesehen zu sein.
Genau. Und dann gibt es eben noch den Bewältigungsversuch der Überkompensation, wo man eben ins genaue Gegenteil geht. Mhm. Also wenn man zum Beispiel gelernt hat, du hast dich gefälligst unterzuordnen und du hast den Mund zu halten und wenn andere reden, bist du leise und du bist unwichtig, dass ich dann so richtig, richtig laut werde und sage, ich lass mir gar nichts mehr sagen. Das heißt, dieser Anteil ist trotzdem noch ganz mächtig in mir, weil der bestimmt ja immer noch, dass ich ins Gegenteil gehe. Ich kann ja immer noch nicht frei entscheiden, aber ich mache eben genau das Gegenteil. Ja. Und ich dachte gerade, vielleicht ist ja Mr. Hyde die Überkompensation.
Es ist natürlich aber von Dr. Jekyll aus erstmal auch eine Vermeidung, weil er selber, ne, also das ist ja sein Ziel, ist ja das gar nicht mehr zu fühlen, aber Mr. Hyde selber würde ich schon auch sagen, ist irgendeine Art von Überkompensation, weil es ja ins Extreme gesteigert ist, diese Verhaltensweisen, die ja, wenn die jetzt normal integriert werden, ja auch einfach nicht zu so drastischen Dingen sicherlich, nehme ich jetzt mal an, führen würden wie einem Mord, ne?
Eher selten.
Aber von Dr. Jekyll ist es ja ein Versuch der Vermeidung erstmal.
Ja.
Der artet ja dann komplett aus sozusagen, ne? Aber du hast ja gesagt, das ist das Ziel, diese Anteile eben zu integrieren. Das Ziel ist, die sich anzuschauen und auch bei Bewältigungsmechanismen eben vielleicht auch Pro und Contra zu argumentieren und auch einfach den Anteilen, die darunter liegen oder dieser Bewältigungsmechanismus versucht zu bewältigen, denen eben Raum zu geben und die auch da sein zu lassen.
Ja, die Bedürfnisse vielleicht, die dahinter stehen, auch besser zu verstehen und eine gesundere, angemessenere Art des Bedürfnisausdrucks dann auch zu finden. Und insgesamt wird es ja dann einfach viel um Selbstwertarbeit gehen, so als Überschrift, ne? So Integration. Naja, doch, bin ja gut kritisch.
Ja. Na,
bei der Selbstwertarbeit geht es ja ganz viel. Also da gibt's, ich nutze das jetzt in der Therapie nicht so viel, aber ich finde so als eigene Idee davon immer ganz schön, in irgendeinem Seminar hatten wir, glaube ich, mal so diese Selbstwertschatulle, wo man dann eben so die Idee hat, wir haben eben alle unterschiedliche, also wie so ein kleines Kästchen und das ist unser Selbstwert und da sind die unterschiedlichsten Anteile von uns drin und da sind Eigenschaften, vielleicht auch Erfolge, also alles das, was für uns unser Selbst irgendwie ausmacht, unseren Selbstwert ausmacht und da sind eben Schubladen, da gucken wir gerne rein und sagen, ja Mensch, das finde ich total toll und da bin ich stolz drauf und da gibt es Schubladen, wo wir sagen, ja, pff, ist okay, weiß ich nicht, ist mir egal. Und dann gibt es aber Schubladen, die würden wir am liebsten behaupten, die gibt es gar nicht oder die möchten wir einfach überhaupt nicht aufmachen. Und im Rahmen der Therapie wird es dann eben darum gehen, diese ganze Schmuckschatulle zu akzeptieren und eben auch die Dinge zu akzeptieren, wo man eigentlich nicht reinschauen möchte.
Das ist eigentlich noch, einfach nochmal ein anderes Bild auch für diese Anteilsarbeit, ne? Ein bisschen metaphorischeres Bild, eben dafür verschiedene Aspekte von sich auch auszuhalten, Ambivalenz, Toleranz zu entwickeln letzten Endes. Ne?
Ja, und vielleicht ja auch Dinge, die dort noch unverarbeitet sind, dann natürlich auch zu verarbeiten. Nicht einfach nur zu sagen, ja gut, ich nehme das jetzt an, dass es da ist, sondern vielleicht auch diesbezüglich dann auch nochmal genauer draufschauen.
Warum ist das vielleicht da?
Warum ist das so schmerzhaft? Ja. Gibt es da vielleicht noch Emotionen, die dazu auch irgendwie auch erstmal gefühlt werden müssen? Und vielleicht auch einfach da wieder auch so dieses Thema, gibt es da vielleicht auch dysfunktionale Verhaltensweisen, die eigentlich auch andere oder einen selber schädigen, wo man einfach dann auch einen anderen Umgang damit finden sollte. Mhm. Also nicht einfach nur, ich nehme das alles an und dann ist super, sondern schon auch, ich finde einen anderen Umgang damit, einen gesünderen Umgang.
Du hast ganz zu Beginn der heutigen Episode auch das Wort Scham schon in den Raum geworfen. Ich denke, das wäre schon auch was in der Therapie sehr viel, ja auch als Konsequenz von dem, was wir jetzt schon besprochen haben, eben im Fokus wäre. Ne?
Ja.
Dass ich glaube, dass das ja einfach eine große Scham ist, die ihn auch behindert, darin diese Aspekte zu integrieren. Und dass es ja eine Aufgabe auch der Therapie ist, diese Scham dieser Person auch ein bisschen zu nehmen, da auch da dem Menschen zu helfen, da selber wohlwollender oder gesamtheitlicher drauf zu schauen. Und wie du gesagt hast, diese Schublade ist vielleicht nicht angenehm, nicht schön, aber trotzdem darf ich die halt haben und ich muss mich nicht als Mensch für mich selber schämen, weil ich diesen Anteil in mir habe. Und ich glaube, das wäre schon auch viel ein Thema in der Therapie, weil du ja sagst, der käme so kontrolliert, vielleicht ein bisschen rigide, höflich, freundlich, ne? Und es wäre, glaube ich, schon ein weiter Prozess, irgendwie überhaupt da reinzugehen und dann wohlwollend auch mit diesem beschämten Anteil umzugehen, sozusagen. Kann ich mir vorstellen, dass das ein großes Thema im therapeutischen Prozess sein ist, wenn er sein kann, wenn er sich darauf einlassen würde.
Ja.
Hast du noch Gedanken zum therapeutischen Arbeiten?
Nö, ich glaube, ich habe alle Ideen, die ich jetzt so spontan hatte, ausgesprochen.
Ich denke, das passt ja auch erstmal. Wir machen ja auch keinen reinen Psychotherapie-Podcast. Wir wollten uns ja auch heute ein bisschen das gesellschaftliche Phänomen anschauen und den soziokulturellen Aspekt vielleicht auch beleuchten oder den allgemeinen sozialpsychologischen Aspekt beleuchten und nicht nur das psychotherapeutische.
Dann ist das doch eigentlich ein ganz schöner Punkt, um das Ganze abzurunden und zu beenden. Und es war doch ein sehr spannendes Thema. Schön, dass du es mitgebracht hast.
Ja, und gebt uns gerne Bescheid, ob ihr das auch spannend fandet oder ob ihr lieber zurück zu Harry Potter wollt.
Oder zum Dschungelcamp.
Zum Dschungelcamp, genau. Wie ihr zu Sonderfolgen steht, ob ihr euch mehr davon wünscht oder weniger. Und ansonsten hört ihr von uns beim nächsten Mal.
Tschüss!